Guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Hier ist Daniel Aschul. Dies ist eine Live-Sendung mit meinem Freund Peter König. Peter, wie geht es dir?
Es ist schön, wieder bei dir zu sein. Mir geht es sehr gut.
Vielen Dank, Daniele, dass ich wieder dabei sein darf. Es ist mir immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Du siehst sehr gut aus. Du bist also in Peru, in Lima. Wir hatten wieder einmal Wahlen, wenn man es so nennen kann, als Teil dieses, naja, andauernden Wanderzirkus in Peru. Also, was ist passiert, inmitten der, naja, der Vorwürfe, dass die Wahlen wieder gestohlen wurden, von wem, und was sehen wir gerade in Peru?
Nun, es ist schwer zu wissen, wo man anfangen soll.
Das ist einer dieser Wahlbetrugsfälle, der natürlich sehr viele Facetten hat, wie die meisten von ihnen, und nach Wahlwarte denkt man, es könnte nicht schlimmer kommen, aber es ist gerade dabei, wahrscheinlich noch schlimmer zu werden. Es ist unglaublich. Ich meine, wissen Sie, zunächst einmal wurde die gesamte Szenerie von Anfang an oder sogar schon viel früher dominiert. Ich meine, mindestens ein oder zwei Jahre bevor die US-Botschaft angefangen hat, mit dem Hauptkandidaten zu sprechen, oder der Botschafter angefangen hat, mit dem Hauptkandidaten zu sprechen, der wieder Fujimori ist. Und was die Details angeht, weiß ich nicht genau, aber sicherlich war einer der wichtigsten Punkte, wie sie das Land führen sollten, und dass natürlich keiner der wahrscheinlich einige der auslaufenden Verträge, Bergbauverträge, hauptsächlich Ölverträge, Verträge über Seltenmetalle, also Verträge über seltene Erden, und so weiter, die die USA mit Peru haben, unter keinen Umständen gekündigt werden sollten, und natürlich haben sie die Vereinbarung bekommen. Der andere, der Pauke heißt, ist der ehemalige Bürgermeister von Lima. Ja, der ehemalige Bürgermeister von Lima, richtig, er war auch im Rennen und er war lange Zeit die Nummer zwei, und wie du weißt, tanzt die US-Botschaft immer auf verschiedenen Hochzeiten gleichzeitig. Also haben sie auch mit ihm gesprochen, und anscheinend sind das die beiden Kandidaten, die vorausgewählt wurden, und dann, und offensichtlich ist es genau das, was ich gesagt habe, dass sie am Ende dabei sein werden, egal was passiert. Weißt du, Pauke, sein Team hat mich vor etwa drei Monaten angesprochen und sie wollten, dass ich seine Kampagne auf strategischer Ebene leite. Ich sagte, wenn die Hölle zufriert, einer der wichtigsten. Ich traf Fujimori, Kofu Fujimori, vor langer Zeit, als ich das erste Mal nach Lima fuhr, ich glaube, das war so 2010 oder 11, oder ich. Ich kann mich nicht mehr an das genaue Datum erinnern, und ich traf sie an einem Ort, der früher Montinus Strip Club war. Okay, weißt du, es war irgendwie der wirklich zwielichtige Ort von allen Orten, weißt du, denn Lima ist eine wunderschöne Stadt. All die schönen Orte, an denen man sich treffen könnte, die alten Hotels. Wir mussten uns in diesem, schrecklichen, ehemaligen Strip Club treffen. Und ich dachte mir, sie ist echt zwielichtig, Co, weißt du, diese kleine, Riese, aber Pauke, er schlägt dem fast den Boden aus. Es ist unglaublich. Weißt du, dass ich früher mit Pedro Castillo zusammengearbeitet habe, und als ich anfing, mit Castillo zu arbeiten, weißt du, er hat mich nach Lima gerufen, und ich bin im Oktober 2021 zu ihm gefahren, und ich sagte, hör mal, ich werde einen Bericht für dich erstellen. Und als ich das etwa zwei Monate später tat, sagte ich, Herr Präsident, Sie haben etwa sechs Monate Zeit, um all die, wissen Sie, obersten Generäle, wissen Sie, obersten Geheimdienstler, obersten Polizeibeamten loszuwerden, wissen Sie, denn, wissen Sie, all diese Leute sind gegen Sie. Wissen Sie, sie sind alle Ihre Feinde. Er sagte, nein, Mirman, das ist typisch für Lateinamerika. Nein, mein Bruder. Und ich sagte, oh, mein Gott. Weißt du,
Ich werde das auf meinen Grabstein auf dem Friedhof schreiben, denn bei jedem Präsidenten, mit dem ich je zusammengearbeitet habe, und jedes Mal, wenn ich ihm sage, das wird passieren. Und ich hörte nein, Mann, ein paar Monate später, weißt du, wurde Dilma gestürzt, im Fall von Correa, in Ecuador. Ich sagte ihm, wähle nicht Moreno. Weißt du, das ist ein Verräter.
Nein. Oh mein Gott. Jedenfalls gibt es einfach eine ganze Menge davon in ganz Lateinamerika.
Und, im Fall von Castillo war es auch schon vor den Wahlen ganz klar, die US-Botschaft sprach mit den Militärchefs und sagte, wisst ihr, wir sind uns bewusst, dass das Militär normalerweise auf der Seite des Präsidenten steht. Weißt du, in diesem speziellen Fall stellt ihr euch nicht hinter den Präsidenten. Wenn wir sagen Stopp, seid ihr gemäß unseren Befehlen gegen den Präsidenten. Und genau das ist passiert.
Nun, wissen Sie, die mittlere Führungsebene, also die Hauptleute und sogar einige der Obersten, aber ja, wir hatten eine umfangreiche Liste potenzieller Kandidaten, um, wissen Sie, die Spitzenleute im Militär, im Geheimdienst und im Spionageabwehrdienst sowie bei der Polizei und so weiter und so fort in der Armee zu ersetzen. Und wissen Sie, ich weiß nicht, inwieweit Sie für Castillo waren, aber Sie sind sicherlich bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil Sie die Chance auf eine Beförderung haben und sozusagen das große Geld in einer hohen Position verdienen können, und also habe ich eine ganze Reihe von Namen für all diese verschiedenen Positionen vorgeschlagen, aber weil Sie nein sagten, habe ich mit all diesen Leuten gesprochen und gesagt, oh Gott, egal, was glaubst du, wird passieren?
Was ist die zweite Phase des Wahlprozesses in Peru?
Na ja, schauen wir uns erstmal die erste Phase an. Du weißt ja, was sie getan haben und ganz besonders in den Gebieten, wo die Leute gegen K.O. stimmen würden, haben sie das Wahlmaterial erst vielleicht gegen Nachmittag gebracht.
Das habe ich gehört.
Ja, das habe ich gehört.
Ja.
Und so gibt es eine enorme Anzahl von Menschen, die nicht gewählt haben, insbesondere ältere Menschen. Die Älteren wurden in diesem speziellen Fall dazu gedrängt, früh am Morgen wählen zu gehen, weil sie dann aufstehen. Also gingen sie hin, aber dort war nichts. Sie gingen nach Hause und kamen natürlich nicht zurück. Und da es viele Proteste gab, sagte er okay, die Regierung sagte na gut, wir fügen einen weiteren Tag hinzu. Wir fügen den Montag hinzu. Am Montag arbeiten alle.
Oh, das funktioniert.
Genau.
Weißt du, es ist einfach absolut unglaublich.
Dann, ich glaube, am Montagabend, als die Medien berichteten, dass mehr als 98% der Stimmen ausgezählt waren und man diese beiden Spitzenreiter hatte, tauchte plötzlich ein Dritter auf, der sich langsam nach vorne arbeitete, und er ist jetzt die Nummer 2, und das ist Sanchez, der mit Demsel Hut Wahlkampf gemacht hat, wie Castillo.
Das ist Castillos Kandidat.
Ja, das ist der Castillo-Kandidat.
Nein, aber er hat nicht nur das, er hat vorher noch nie einen Hut getragen.
Also hat er diesen Hut getragen, um wirklich der Castillo-Kandidat zu werden.
Und ich meine, es ist einfach lächerlich, was da gerade vor sich geht.
Es ist absolut unglaublich.
So ein wichtiges Land. Was die natürlichen Ressourcen und Bodenschätze angeht, ist das ein so wichtiges Land, dass es sich die Amerikaner nicht leisten können, es zu verlieren.
Ja, natürlich.
Und dann gibt es noch andere Berichte von Leuten, die an diesen Wahlchaos-Sachen gearbeitet haben, du weißt schon, die Wahltische, wo man wählt, dass sie die Liste aller Leute bekommen, die dorthin gehen. Und da sind viele, viele, die bereits verstorben sind, deren Namen darauf stehen, also was auch immer sie mit den Namen der Verstorbenen machen, selbst wenn sie 10 oder vielleicht 5% aller Stimmen in den USA ausmachen, war es ähnlich, sie hatten Leute, die 120 und warum dann 211.221. Also, wissen Sie, Das ist ein weiterer Trick. Wo ordnen Sie also ein? Natürlich werden Sie nach der Wahl in die Kategorien eingeordnet, die für Verstorbene gezahlt haben. Sie wissen also, dass das hier vor sich geht. Es gibt da einen berühmten Witz, wissen Sie, ein alter Mann kommt zur Wahl und er sagt, hat meine Frau schon gewählt? Und sie schauten nach und sagten ja, das hat sie. Sie sagten, das ist seltsam. Sie ist seit 20 Jahren tot. Wie auch immer, also, wir werden sehen, was passiert. Lass uns mal ein bisschen über Ungarn reden. Was siehst du dort passieren? Denn ich höre, dass der Typ, der gewonnen hat, Netanjahus Cousin ist. Ist das eine wahre Geschichte oder denken sich die Leute das aus? Wer ist das? Ich erinnere mich an den Namen des Mannes, Magyar, glaube ich. Er ist derjenige, der gerade die Wahlen in Ungarn gewonnen hat. Ah, davon habe ich noch nichts gehört, aber was ich gehört habe und ich weiß nicht, ob das stimmt, dass er, nun ja, es stimmt, dass er früher derselben Partei wie Orban angehörte. Ja. Aber bis 2024 waren sie Kumpels. Ja. Richtig. Er war also tatsächlich ein Freund von Orban. Richtig. Und ein enger Verbündeter. Nun, was ich kurz nach den Wahlen gehört habe, denn was eines der überraschenden Dinge war, ist, dass Orban schon lange vor dem Ende der Auszählung seine Niederlage eingestanden hat. Er hat seine Niederlage eingestanden, und das lässt mich stutzig werden, weißt du, Orban ist nicht der Typ, der früh aufgibt. Vielleicht haben sie eine Vereinbarung getroffen, denn was ist mit diesem jungen Mann, wie heißt er nochmal? Ich kann Peter nie aussprechen. Sein Nachname ist Magyar, aber an seinen Vornamen kann ich mich nicht erinnern. Peter Magyar. Einer der drei Punkte, die er in Bezug auf die Europäische Union angesprochen hat, war: Wir werden die 90 Milliarden Euro für die Ukraine definitiv nicht blockieren, aber wir werden sicherlich keinen Beitrag leisten. Wir haben andere Prioritäten. Wissen Sie, das ist im Grunde das, was Orban gesagt hat. Und wir werden weiterhin Öl- und Kohlenwasserstoffe aus Russland importieren. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie für unsere Wirtschaft. Das sind also die beiden Punkte, die natürlich entscheidend sind, was die vollständige Übereinstimmung mit Orbans Politik angeht. Wie es nun in diesem Sinne weitergehen wird, natürlich wurde er unter der Prämisse gewählt, dass die EU einen sehr, sehr starken Einfluss ausübte. Ja. Ich habe gestern gelesen, dass die EU seit Jahren mit Geheimdiensten das gesamte System infiltriert und analysiert hat, wie man am besten die nächste Wahl ruinieren kann. Wir haben gerade Orban ist seit 16 Jahren an der Macht. Ich denke, was in Ungarn passiert ist, wenn ich es konzeptionell als journalistisch betrachte, ist nicht so sehr ein Regierungswechsel. Es ist eine Offenbarung darüber, wie Macht heute in Europa funktioniert. Wie Souveränität neu definiert wird und wie das globale Gleichgewicht durch Druck, durch Abhängigkeit, durch Erschöpfung, durch gesteuerte Übergänge neu gestaltet wird. Und im Falle Ungarns, Peter, so wie ich es sehe, ist es nicht wichtig, weil Viktor Orban verloren hat. Es ist wichtig wegen dem, was sein Gesetz am Ende einer bestimmten Art von nationalem Widerstand innerhalb des europäischen Rahmens symbolisiert und wegen der Aufdeckung der Mechanismen, durch die die supranationale Ordnung Abweichungen diszipliniert. Und so, auf der unmittelbarsten Ebene, sehe ich Orbans Niederlage nicht als ideologischen Triumph des Liberalismus oder eines Konservativen. Ich sehe es als eine Art Arithmetik der Regimemüdigkeit. 16 Jahre und 16 Jahre angesammelter Macht, die keine Stabilität, sondern Erschöpfung hervorbringen. Und diese Unterscheidung halte ich für wichtig, weil sie mir zeigt, dass politische Systeme, die lange Bestand haben, nicht zusammenbrechen, weil eine alternative Weltanschauung sie intellektuell besiegt. Sie brechen zusammen, weil sie mit der Zeit an Flexibilität verlieren. Sie verlieren das Augenmaß. Sie verlieren die Fähigkeit, sich von innen heraus zu erneuern. Und sobald das geschieht, braucht die Opposition kein Genie. Sie braucht nur eine hohe Wahlbeteiligung. Und in diesem Sinne wird Ungarn zumindest für mich zu einer Fallstudie in politischer Anthropologie. Ich sage, ein Regime mag jahrelang stark erscheinen, sogar uneinnehmbar, und doch, sobald die emotionale Schwelle überschritten ist, kann dieselbe Bevölkerung, die es einst tolerierte, es mit brutaler Einfachheit beseitigen. Ich denke, das ist eine Lektion, der Putin sehr große Aufmerksamkeit schenkt. Er ist seit 25 Jahren an der Macht. Stimmst du dem zu, oder wie siehst du das aus dieser Perspektive? Nur bis zu einem gewissen Grad, denn wenn du weißt, worum es geht, hast du wahrscheinlich recht. Im Allgemeinen ist das der Fall, wenn jemand schon 10, 15, 20 Jahre dabei ist, stellt sich eine gewisse Ermüdung ein. Aber im Fall von Orbán, der immer sehr präsent war, der immer sehr aktiv war, sehr protestiert hat, sehr stark gegen das europäische System protestiert hat und er hatte viel Unterstützung, nicht nur in seinem eigenen Land, sondern auch im Ausland. Es gibt viele Leute, die ich kenne, die sagten Orbán, weißt du, und viele dachten genauso wie ich. Warum hat Orbán nie, ich meine, er hat van de Leon so oft konfrontiert. Er stellte die gesamte Europäische Kommission zur Rede und sagte, sie seien nie gewählt worden und so weiter. Wissen Sie, die Geschichten, die er ihnen erzählte, sorgten in ganz Europa für Aufsehen. Und den letzten Schritt hat er nicht getan, und genau das überrascht mich. Der Austritt. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Es ist nicht kompliziert, aus der Europäischen Union auszutreten. Er brauchte die Europäische Union wirtschaftlich nicht. Er hatte bereits enge Beziehungen zu Russland. Er hatte unabhängig davon enge Beziehungen zu vielen europäischen Ländern und er hatte enge Beziehungen zu China. Es gab also wirtschaftlich absolut keinen Grund, an der Europäischen Union festzuhalten. Warum ist er nicht ausgetreten? Warum hat er Netanyahu in seinem Land willkommen geheißen und ihm die Hand geschüttelt? Erinnerst du dich daran, vor ein paar Monaten? Absolut. Ich erinnere mich daran. Ja. Und er sagte ganz klar, sie sind willkommen. Sie werden in Ungarn nicht verhaftet. All diese Dinge waren für mich Warnsignale. Und warum ist das passiert? Und gleichzeitig, wenn man weiß, dass es da etwa, weißt du, ich habe vor 3 oder 4 Jahren oder vielleicht sogar schon vor den letzten Wahlen gelesen, dass die Europäische Union ihre Geheimdienste dorthin geschickt hat und es eine enorme Menge an Propaganda gegen ihn gibt und indirekte Propaganda, weißt du. Propaganda, die man erst entschlüsseln muss, damit man sich daran erinnert, und da kommt deine Perspektive der Ermüdung ins Spiel. Man weiß, dass sie in bestimmten Teilen der Bevölkerung tatsächlich eine Art Ermüdung schüren, die dann irgendwann dazu führen würde, dass man bei jedem neuen Kandidaten einfach sagen würde, okay, wir wollen eine Veränderung, aber an sich glaube ich, dass Orbán immer noch sehr viele Anhänger hatte, auch innerhalb Europas, und ich denke, das war das Problem für die Europäische Union. Wäre er ausgetreten, hätte das prominenteste Mitglied der Europäischen Union gesagt, stopp, ich gehe, und die Europäische Union wäre zusammengebrochen, und das mussten sie um jeden Preis verhindern. Wenn sie zusammenbricht, wissen Sie, dann sind wir wieder direkt bei der Kitty of London. Was wird die Kitty of London tun, wenn die Europäische Union zusammenbricht? Das Gegenstück zum Dollar, das sie geschaffen haben, den Euro. Wenn dieses System zusammenbricht, wie stark beeinflusst das den Zusammenbruch des anderen Systems? Ich meine, all diese Dinge spielen eine Rolle. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Europäische Union nicht auf eigene Faust handelt, ganz sicher nicht. Und was ich in Ungarn sehe, ist die Transformation Europas von einer Union aus ausgehandelten Souveränitäten hin zu diesem hierarchischen System bedingter Souveränität. Und ich denke, für mich ist das eine der wichtigsten konzeptionellen Erkenntnisse. Mit anderen Worten, formal spricht Brüssel die Sprache der Korruptionsbekämpfung, der Rechtsstaatlichkeit, der richterlichen Unabhängigkeit, der Transparenz, der Grundrechte und so weiter, doch hinter diesem juristischen Vokabular sehe ich eine strukturelle Machtverschiebung, nicht bloß eine Reform, sondern eine Verlagerung der Entscheidungsgewalt über Finanzen, Institutionen und politische Legitimität von der nationalen Ebene auf die supranationale Ebene. Und so wird Ungarn in dieser Lesart nicht einfach nur korrigiert, sondern standardisiert. Es wird zu einem Präzedenzfall gemacht. Und durch Präzedenzfälle entwickeln sich Imperien. Ein Imperium erobert nicht immer durch militärische Besetzung. Sehr oft erobert es, indem es Ausnahmen in Normen umwandelt. Und sobald ein Staat unter ein Regime gestellt wird, in dem Finanzmittel an die Einhaltung einer sich ausweitenden Matrix aus juristischen, administrativen, kulturellen und politischen Kriterien geknüpft sind, wird Souveränität weniger zu einer Substanz als zu einer Lizenz. Man hat immer noch Wahlen. Man hat immer noch Flaggen. Man hat immer noch Ministerien. Man hat immer noch, naja, eine Nationalhymne. Man hat immer noch Reden. Aber die materielle Grundlage der Politik wird von außen gefiltert. Und was ich hier sehe, ist ein vielschichtiges Drucksystem. Eines, das einen Zustand unbestimmter Konditionalität schafft. Es braucht keine offene Nötigung, weil es Ressourcen im Namen von Standards auf unbestimmte Zeit aussetzen kann. Und für mich ist das der Grund, warum Ungarn global von Bedeutung ist. Es zeigt, wie postnationale Regierungsführung im 21. Jahrhundert funktioniert, denn Macht wird nicht mehr nur durch Befehle ausgeübt. Sie wird durch Akkreditierung ausgeübt, durch finanziellen Zugang, durch Rechtmäßigkeit, durch die Steuerung von prozeduraler Legitimität. Und so wird einem Staat nicht ausdrücklich gesagt, er solle seine geopolitische Haltung ändern. Stattdessen wird er in einen Rahmen eingebettet, in dem eine mangelnde Anpassung stets als eine Art technischer Mangel, als eine verfahrenstechnische Unvollständigkeit oder als ungelöstes Problem im Bereich der Rechtsstaatlichkeit interpretiert werden kann. In diesem Fall geht es bei Ungarn also nicht nur um Ungarn selbst, sondern um die Entwicklung der Regierungsführung an sich, und zwar nicht nur in Europa, Weg von direkter Herrschaft, hin zu programmierbarer Konformität. Absolut. Nein, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Absolut. Und was in der Europäischen Union geschah, das war der erste Schritt, war die Einführung des Euro, die den Ländern einen Großteil ihrer Souveränität nahm, nämlich die Selbstbestimmung in der Finanzpolitik. Das ist ein riesiger Schritt, und ich glaube, nur sehr wenige Länder haben erkannt, dass sie nur an die Vorteile einer einheitlichen Währung dachten. Sie hatten keine Ahnung, was das für das Land bedeutet.